Hinführend zur Predigt möchte ich lesen Psalm 1. Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Wir singen vor der Botschaft noch ein Lied. Die Botschaft wird dann heißen: Von den Früchten und der Erkenntnis. Textgrundlage Matthäus 7, 15 bis 20.
Wer mitlesen möchte, darf gerne schon aufschlagen, Matthäus 7. Und wir starten direkt mit den Worten Jesu. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von den Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Soweit die Worte Jesu. Hütet euch vor den falschen Propheten. Diese Aufforderung gilt uns heute genauso wie den Zuhörern vor 2000 Jahren damals. Sie spricht direkt in unser Leben hinein. Der Grund ist klar und einfach. Falsche Propheten geben vor, etwas anderes zu sein, als sie in Wirklichkeit sind. Sie tragen Schafskleider, um zu täuschen, sind in Wahrheit aber reißende Wölfe, also eine tödliche Gefahr für die echten Schafe. Ihr Schein trügt, denn hinter der Fassade verbirgt sich ein Weg, der in den Tod führt. Jesus warnt seine Jünger, weil er sie schützen will. Zu diesem Jüngerkreis gehören auch wir heute. Doch Jesus warnt nicht nur. Er möchte seine Jünger befähigen, bewusste und verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Denn was hilft eine Warnung, wenn die Gefahr nicht erkannt wird? Die Verse 16 bis 20 enthalten so etwas wie einen Intensivkurs beim Rabbi Jesus, um falsche Propheten zu identifizieren. Der darin enthaltenen Weisheit wollen wir heute in dieser Predigt nachspüren. Verse 16 und 17. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Jesus spricht wie viele Lehrer häufig in Bildern. Und mit diesem Bild kann wahrscheinlich jeder etwas anfangen. Ob reich oder arm, ob alt oder jung, jeder kennt Bäume. Und wir erfreuen uns an guten Früchten. Dabei ist allen klar, dass Bananen nicht am Zwetschgenbaum wachsen. Oder Mango am Kirschbaum. Selbst wer die Bäume dieser Breitengrade nicht so gut kennt wie ich zum Beispiel, kann spätestens an der Frucht einen Apfelbaum von einem Birnenbaum unterscheiden. An ihren Früchten erkennt man sie, ist doch klar. Kurz gefasst hebt Jesus in diesem Gleichnis also folgendes Prinzip hervor. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Und bei diesen vier Schlüsselmotiven werden nicht zwei, sondern vier verschiedene Adjektive verwendet. Und das geht in der deutschen Übersetzung leider ein wenig verloren. Darum dieser Hinweis. Bei dem guten Baum wird ein anderes Gut verwendet als bei den guten Früchten. Also es sind zwei unterschiedliche Adjektive. Und ebenso wird bei dem schlechten Baum, man könnte auch übersetzen, der faule Baum trägt schlechte Früchte. Das sind wiederum zwei unterschiedliche Adjektive. Es wird sich später noch zeigen, warum diese Unterscheidung wichtig ist. Bildsprache ist ein sehr wirksames Stilmittel in der Kommunikation. Vor allem, wenn es ein bekanntes Bild ist, haben die Zuhörer einen direkten Bezug und Zugriff dazu. Die Botschaft wird begreifbar. Sie prägt sich leicht ein. Das ist aber nicht die einzige Stärke der Bildsprache. Hinzu kommt, dass sich durch Bilder häufig vielschichtige Bedeutungen vermitteln lassen, weil die Ränder nicht so scharf oder die Ausdrucksweise nicht so präzise ist wie etwa in einer wissenschaftlichen Abhandlung. Doch gerade hier, in dieser Stärke, liegt häufig auch die Herausforderung. Beim Verstehen eines Bildes. Und genau diese Schwierigkeit hat mich bei diesem Gleichnis herausgefordert. Im Bild werden Menschen als Bäume verstanden. Wie sehen denn nun ihre Früchte aus? Woran denkt ihr bei diesen Früchten, wenn ihr an Menschen als Bäume denkt? Vielleicht fallen manch einem als erstes die Früchte des Geistes ein. In seinem Brief an die Galater zählt der Apostel Paulus 9 davon auf. Liebe, Freude, Friede und so weiter. Könnte Jesus diese Charakterzüge gemeint haben? Möglicherweise. Es lässt sich nicht eindeutig ausschließen. Allerdings müssen wir bedenken, dass der Galaterbrief erst einige Zeit später geschrieben wurde. Das ist das eine. Und das andere, laut der Überlieferung der vier Evangelien hat Jesus selbst nie von der Frucht des Geistes geredet. Ob er es getan hat? Möglich. Es ist aber nicht überliefert. Zur Identifizierung, was Jesus dann hier mit der Frucht meint, schauen wir also besser in Jesu eigene Lehre und in das Material, das die Grundlage seiner Lehre bildete, das Alte Testament. Starten wir im Alten Testament. Das Bild der Frucht wird im übertragenen Sinn bereits hier verwendet. Es kann da zum Beispiel auf die Taten der Menschen bezogen werden. Wir haben vorhin Psalm 1 gehört. Dort kommt es sehr deutlich in dieser Form vor. Es kann aber auch auf die Folgen einer Handlung Bezug nehmen. Etwa in Jeremia 17. Aber ebenso kann Frucht auch auf die Worte eines Menschen Bezug nehmen, etwa in Sprüche 12, Vers 14. Alle drei Verwendungen sind einleuchtend. Die Frucht wird verstanden als etwas, das aus einem Menschen oder aus seinen Taten hervorgeht, wie etwa ein Apfelbaum aus einem Apfelbaum. Allerdings besteht hier eine Schwierigkeit. Bringen etwa Menschen, die Jesus nachfolgen, nur gute Taten hervor? Oder bringen Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, nur schlechte Taten hervor? Ich kann das so nicht behaupten. Einerseits sündigen Jünger Jesu nach wie vor. Und andererseits sind auch Menschen außerhalb der Gemeinde Jesu durch Gottes allgemeine Offenbarung und Gnade sehr wohl in der Lage zu guten Taten und hilfreichen Worten. Selbst Jesus ist davon überzeugt, dass bei Menschen gut und schlecht gleichzeitig auftreten kann. Darauf kommen wir später noch zurück. Wenn also diese Mischung von gut und schlecht sowohl bei Gläubigen als auch bei ungläubigen Personen vorliegt, wie sollen wir dann einen falschen Propheten an seiner Frucht erkennen? Bevor wir diese Frage beantworten können, hören wir weiter auf Jesu Wort in Matthäus 7. Und zwar auf den Vers 18. Er sagt: Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. An diesem Vers bin ich lange hängen geblieben. Und ich muss zugeben, eine völlig überzeugende Deutung habe ich noch nicht gefunden. Hier ist das nochmal richtig zugespitzt. Jesus sagt ausdrücklich, dass ein guter Baum keine schlechten Früchte bringen kann oder umgekehrt. Diese Aussage spiegelt sich nicht in dem, was mir im Leben so begegnet. Meine Erfahrung entspricht vielmehr der soeben beschriebenen Mischung von gut und schlecht. Zwei mögliche Auslegungen scheinen mir an dieser Stelle möglich zu sein. Zur ersten Auslegung. Diese sieht die Aussage Jesu als einen Weisheitsspruch an. So wie wir auch häufig Sprichwörter verwenden. In einer absolut klingenden Formulierung bringt der Spruch seine Botschaft einfach zugespitzt auf den Punkt. In dem Fall geht es um das Prinzip, dass die Frucht eines Menschen einen Rückschluss auf sein Inneres zulässt. Gleichzeitig beabsichtigt diese Weisheit nicht, in jedem Detail des Lebens wörtlich zu gelten. Das würde heißen, ein unscharfer Rand dieser Aussage ist bereits mitgedacht, was ja auch einer Bildrede entsprechen würde. Diese Deutung findet sogar ein Spiegelbild in der Natur, aus der Jesus das Bild genommen hat. So kann unter bestimmten Umständen ja auch ein guter Baum schlechte Frucht hervorbringen, beispielsweise verursacht durch eine Dürre oder durch andere variable Faktoren. Und doch, selbst wenn wir diese Abweichungen berücksichtigen, gilt doch grundsätzlich, ein guter Baum bringt gute Frucht und ein fauler Baum bringt schlechte Frucht. Die zweite mögliche Auslegung. Diese führt dieses Gleichnis, diese Bildrede, mit einer zweiten Bildrede Jesu zusammen, und zwar mit derjenigen aus Johannes 15. Hier nutzt Jesus ein weiteres Bild aus dem Garten, um daran eine geistliche Wahrheit aufzuzeigen. In Johannes 15, die Verse 1 und 2, dann später noch 5 und 6, spricht Jesus Folgendes: Ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und dann ab Vers 5: Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn wir diese zweite Bildrede Jesu mit derjenigen aus Matthäus 7 zusammenführen, sozusagen das eine Bild über das andere legen, dann zeichnen sich drei Einsichten ab. Erstens, es gibt nur einen guten Weinstock. Also es gibt nur einen völlig guten Baum Und das ist Jesus Christus selbst. Zweitens, die Jünger Jesu sind von der gleichen Art, denn sie wachsen wie die Reben aus dem Weinstock. Folglich sind sie auch ein Baum der gleichen Art, doch sie unterscheiden sich von dem wahrhaft guten Baum, denn von ihm sind sie völlig abhängig, so wie die Rebe von dem Weinstock. Und drittens, wir sehen in Johannes 15, Vers 2, dass die Reben bzw. die Bäume, die bereits Frucht tragen, weiterer Reinigung vom Gärtner bedürfen. Warum? Damit sie vielfältiger Frucht tragen. Schauen wir nochmals Matthäus 7, Vers 18 genau an. In einer direkten und wörtlichen Übersetzung lautet er: Weder kann ein guter Baum schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Der gute Baum und die gute Frucht werden mit unterschiedlichen Adjektiven benannt, wie ich vorhin schon angedeutet habe. Diese Zuordnung ist hoch bedeutsam. Der gute Baum heißt Agathos. Ihr müsst euch die griechischen Wörter gar nicht merken, es geht um die Unterscheidung. Aber dieses Adjektiv Agathos kommt in anderen Kontexten vor und das wird uns einiges vor Augen führen. Die Frucht wird auch als gut bezeichnet und dort heißt gut Kalos. Also Agathos und Kalos sind zwei ganz unterschiedliche Adjektive, beide gut. Der Mensch ist Agathos, seine Frucht Kalos. In einer Unterhaltung mit einem einflussreichen Mann sagt Jesus in Lukas 18, Vers 19, Was nennst du mich gut? Agathos. Niemand ist gut, Agathos, als Gott allein. Jesus hatte also eine sehr klare Vorstellung davon, wer wahrhaftig gut ist im Sinne von Agathos. Niemand außer Gott allein. Mit den zusätzlichen Angaben aus Johannes 15 und Lukas 18, Vers 19 kommt die zweite Deutung also zu dem Schluss, dass die Aussage über den wahrhaftig guten Baum auf Gott selbst und daher auch auf Jesus Christus zu beziehen ist, weil Jesus und der Vater eins sind. Der Baum, der keine guten Früchte bringen kann, wäre demnach Jesu Gegenspieler, der Teufel. Gleichzeitig sind die vielen Bäume entweder dem einen oder dem anderen Baum ähnlich, aber nicht identisch. Wir kommen zu Vers 19. Dieser Vers macht deutlich, dass hier von den vielen Bäumen die Rede ist. Jesus sagt, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. An dieser Stelle erkennen wir, dass Jesus nicht nur vor falschen Propheten warnt, sondern dass er jeden Menschen dazu auffordert, die Frucht des eigenen Lebens zu prüfen. Hier bin ich also zur Selbstprüfung aufgefordert. Was sagt die Frucht meines Lebens über mein Inneres aus? Werde ich abgeschnitten und verbrannt, wenn ich neben guter Frucht auch schlechte Frucht entdecke? Bei dieser nicht angenehmen Frage hilft uns wieder das Gleichnis aus Johannes 15. In Johannes 15 sagt Jesus, dass jeder Mensch, das heißt jede Rebe, auf die persönliche Verbindung zu ihm als dem wahren Weinstock angewiesen ist, um überhaupt Frucht hervorzubringen. Diese Verbindung führt dann aber auf natürliche Weise zu guter Frucht. Die Rebe muss sich dann nicht irgendwie noch außergewöhnlich anstrengen, denn in der Verbindung mit dem Weinstock ist die natürliche Folge, dass die Frucht wächst. Da Jesu Jünger jedoch irrtumsfähig und fehlerhaft bleiben, entstehen in ihrem Leben neben schmackhaften Trauben gleichzeitig unschöne Auswüchse. Und deshalb fährt der Gärtner, also Gott, fort, diese Reben zu reinigen, nämlich damit Raum und Energie für mehr gute Frucht bleibt. Dieser Reinigungsprozess ist oft unangenehm und beschwerlich. Langfristig aber führt er zur Vermehrung der kostbaren Frucht. Wenn du also in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, also mit dem Weinstock, lebst, kann es trotzdem unschöne Früchte in deinem Leben geben. Wenn du dadurch verunsichert bist, brauchst du keine Angst zu haben, abgeschnitten und verbrannt zu werden. Durch deine Verbindung zu Christus gehörst du zu dem edlen Weinstock. Das ändert sich auch nicht, wenn auch unschöne Frucht entsteht. Und in dieser Gewissheit darfst du Ruhe und Geborgenheit finden. Und wenn wir in dieser Überzeugung Ruhe finden, ist es viel leichter, dem Gärtner zu sagen, ja, komm, lege deine Schere an, wo es unschöne Auswüchse gibt, reinige mich. Wir müssen das nicht mehr aus Angst tun, sondern wir dürfen aus diesem Frieden, aus dieser Ruhe heraus den Gärtner bitten, einfach mit seiner Arbeit weiterzumachen. Diese Reinigung ist oftmals mit Schmerzen verbunden. Vielleicht geschehen Dinge, bei denen wir nicht verstehen, wie kann Gott dies oder das zulassen. Dann dürfen wir darauf vertrauen, dass der Gärtner weiß, was er tut. Dass er ein gutes Ziel mit uns hat und dass er es zulässt, damit irgendwo auf lange Sicht kostbare Frucht entstehe. Und diese Frucht enthält den Saft des edlen Weinstocks. Und hier hilft uns das Bild zu erkennen, was ist dieser Saft? Es ist der Heilige Geist. Vorhin habe ich davon gesprochen, dass auch Menschen außerhalb der Gemeinde Jesu durch Gottes allgemeine Offenbarung und Gnade sehr wohl zu wertvollen Erkenntnissen, zu guten Taten und hilfreichen Worten in der Lage sind. Diese Dinge sind also auch ohne eine persönliche Verbindung zu Jesus Christus möglich. Wie lässt sich das erklären? Jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen und somit mit den natürlichen Fähigkeiten ausgestattet, einen großen, einen beachtlichen Teil von Gottes allgemeiner Offenbarung zu erkennen. Siehe zum Beispiel Römer 1. Dieser Erkenntnis entsprechend hat jeder Mensch die Möglichkeit, sich für ein moralisches Handeln zu entscheiden, ob gläubig oder ungläubig. Doch losgelöst von Christus ist diese Frucht nicht mit dem Saft des edlen Weinstocks gefüllt. Wie bereits erwähnt, ist das der Heilige Geist. Darum wird diese Frucht nicht Bestand haben. Denn nur die Frucht, die mit dem Saft des edlen Weinstocks erfüllt ist, wird den Test der Zeit, die Prüfung des Leids und in der Hitze des Feuers bestehen. Darum ist die persönliche Verbindung zu Christus, das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, das Merkmal, das die Guten von den bösen Bäumen oder schlechten Bäumen unterscheidet. Wir kommen zum letzten Vers, 20. Das Gleichnis endet mit den identischen Worten, mit denen es in Vers 16 begonnen hat. Es ist nur noch ein betonendes Darum vorangestellt, welches an die Ausführungen Jesu anknüpft. Darum an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Wiederholung zeigt an, dass es sich hier um einen Hauptgedanken handelt. In der Beschäftigung mit diesem Gleichnis haben wir allerdings festgestellt, dass die Unterscheidung manchmal nicht so einfach ist oder nicht so eindeutig, wie wir es gerne hätten. Wir haben gesehen, dass geistliche Frucht und menschliche Frucht häufig ähnlich aussehen oder vielleicht sogar genau gleich. Dann stehen wir wieder vor der Frage, woran sollen wir dann die Frucht erkennen? An dieser Stelle möchte ich einen Aspekt des Bildes hervorheben, der bisher kaum beleuchtet wurde. Und das ist der Faktor Zeit. Jesus sagt nicht, an ihren Blättern oder an ihren Blüten werdet ihr sie erkennen, sondern an ihren Früchten. Und bis eine Frucht entsteht, vergeht Zeit. Erst sehen wir ein kleines, junges Bäumchen. Bis es anfängt, Blüte zu tragen, vergehen meistens einige Jahre. Und dann von der Blüte bis zur Frucht vergeht nochmal erheblich Zeit. Das heißt, Falschprophetie lässt sich nicht notwendigerweise auf Anhieb erkennen. Doch der Test der Zeit wird zeigen, ob die Frucht echt oder unecht ist. Jesus fordert uns also auf, Propheten und ihre Botschaft zu prüfen. Und er verheißt uns, dass wir die Frucht als gut und schlecht erkennen werden. Er verheißt uns diese Fähigkeit. Und für erkennen steht hier ein Verb, das es noch betont. Man könnte sagen, intensiv erkennen oder genau durch und durch erkennen. Und dieser genauen Erkenntnis geht einer ebenso sorgfältigen Prüfung voraus. Und dieses erfolgreiche Erkennen kann eben nur dann stattfinden, wenn man auch in dieser persönlichen Verbindung zu Christus steht. Denn nur solche Reben, die selbst geistliche Frucht hervorbringen, sind in der Lage, zwischen guter und schlechter Frucht zu unterscheiden. Gott selbst will uns also zu dieser Erkenntnis befähigen. Was für eine wunderbare Zusage! Doch bei aller Begeisterung darüber dürfen wir nie vergessen, dass wir uns da in einem Prozess befinden. Und solange wir in diesem Prozess auf dieser Erde unterwegs sind, ist und bleibt unsere Erkenntnis Stückwerk, wie Paulus das so schön in 1. Korinther 13 zum Ausdruck bringt. Wir verfehlen das Ziel, wenn wir vergessen, dass wir irrtumsfähig sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind nämlich nicht der edle Weinstock, sondern wir sind eine Rebe an diesem Weinstock. Wir befinden uns also in einer Spannung. Diese Spannung wird nie völlig aufgelöst, solange wir in diesem Leben unterwegs sind. Wenn wir mit Christus verbunden sind, wird aber innerhalb dieser Spannung ein Wachstum stattfinden. Wir werden wachsen in der Erkenntnis, weil er uns dazu befähigt, so wie die guten Trauben die ganz natürliche Folge der Rebe ist, die am Weinstock verbunden ist. Gleichzeitig sind wir irrtumsfähig und bleiben daher auf den Heiligen Geist, auf Gottes Wort und aufeinander angewiesen, um in all den neuen Situationen, die sich uns stellen, immer wieder neu gut und schlecht zu unterscheiden. Wir haben das Gleichnis Jesu angeschaut, hat sich hauptsächlich auf einer abstrakten Ebene bewegt. Darum möchte ich mit einem konkreten Fallbeispiel enden. Die christliche Gemeinschaft ist wiederholt von Skandalen erschüttert worden. Wenn einflussreiche Persönlichkeiten, die für viele Gläubige zum Vorbild geworden sind, auf Abwege geraten, ist der Schaden verheerend. Wie sind in solchen Fällen die Früchte zu bewerten? Vor etwa 5 Jahren starb Ravi Zacharias im Alter von 74 Jahren an Krebs. Vielleicht ist er hier einigen bekannt, vielleicht auch nicht. Er war ein evangelikaler Apologet, Autor und Gründer einer Missionsgesellschaft mit weltweiten Niederlassungen. Seine Bücher und Vorträge überzeugten Tausende davon, dass sie Gott den Autoren der Bibel und ihm als verlässlichen Leiter vertrauen konnten. Kurz nach seinem Tod kam jedoch die erschütternde Tatsache ans Licht, dass er über Jahre ein Doppelleben geführt hatte. Colin Hansen schreibt: Sein Missbrauch stimmt mit dem Muster sexueller Ausbeutung überein, das wir von Männern kennen, die das Vertrauen anderer ausnutzen. Zitat Ende. Das Leid der Missbrauchsopfer, seiner Familienangehörigen und Freunde, ist massiv. Darüber hinaus führte diese Enthüllung für viele, die zu ihm aufgeschaut hatten, verständlicherweise zu einer Erschütterung im Glauben. Existenzielle Fragen drängten sich auf, etwa: Ich habe immer gedacht, er sei ein Mann Gottes. Ich dachte, er lehrte die Wahrheit. Wie kann ich nach diesem allem weiter den biblischen Schriften glauben? Die drängenden Fragen im Kontext dieser Predigt lauten zum Beispiel: War Ravi Zacharias ein falscher Prophet? Sind seine Bücher und Vorträge zu meiden oder gar zu verwerfen? Und auf der existenziellen Ebene: Wenn ich durch ihn zum Beispiel zum Glauben gekommen bin oder durch ihn im Glauben gestärkt wurde, bin ich etwa auf eine falsche Fährte gelockt und letztlich auf einen Betrug reingefallen? Zu diesen und ähnlichen Fragen wurde ein Interview mit dem bereits 85-jährigen Josh McDowell geführt. Dieses Gespräch beinhaltet meines Erachtens sehr wertvolle Impulse, wie die Frucht in diesem konkreten Fall eingeordnet werden können. Wenn ich folgend kurz auf die genannten Fragen eingehe, nehme ich unter anderem einige Gedanken aus dem Gespräch mit Josh McDowell auf. Starten wir mit den existenziellen Fragen. Erstens: Was bedeutet dieses moralische Versagen für diejenigen, die durch Ravi Zacharias zum Glauben geführt oder im Glauben gestärkt wurden, die nun erschüttert und zutiefst verunsichert sind? Zuallererst ist festzuhalten, dass Ravi Zacharias keinen Menschen gerettet hat. Das hat Jesus Christus getan. Weiter ist dies eine ernste Warnung, sehr behutsam darin zu sein, auf wen wir unseren Glauben gründen, nämlich auf Christus, auf die Wahrheit. Es ist zwar wichtig und richtig, dass wir aufschauen zu anderen Menschen, die uns im Glauben vorangegangen sind, aber auch sie sind und bleiben fehlbar. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Auch meine persönlichen Glaubensvorbilder sind fehlerhaft. Darum ist es für mich und für meinen Glauben grundlegend wichtig, dass ich meinen Glauben nicht an diese Vorbilder hänge, sondern dass ich meinen Glauben selbst auf Christus baue. Mit der Bibel und mit anderen Gläubigen unterwegs zu sein, ist entscheidend, um im eigenen Unterscheidungsvermögen zu wachsen. Zweite Frage: Wie kann ich nach diesem Verrat weiter an die biblischen Schriften glauben? Jesaja, Altes Testament, in Jesaja 55,11 sagt Gott: Mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Starke Zusage. Diese Verheißung Gottes ist nicht an die moralische Verfassung des Verkündigers geknüpft. Gottes Wort ist wahr, ist kräftig, unabhängig vom menschlichen Botschafter. Es wird nicht leer zurückkehren, unabhängig vom menschlichen Botschafter. Das Problem ist, das Versagen des Botschafters verfärbt die Verkündigung und kann somit der Wahrheit im Weg stehen. Das geschieht leider. Aber die Wahrheit von Gottes Wort bleibt davon völlig unbeschadet. Dritte Frage. Sind die Bücher und Vorträge von Zacharias nun zu meiden oder gar zu verwerfen? Es gibt inhaltlich gute und hilfreiche Publikationen von Zacharias. McDowell würde ein Buch von ihm nach wie vor lesen. Er würde es aber nicht weiterempfehlen, es sei denn, diese Person, der er vielleicht dieses Buch empfiehlt, kann diese Situation einordnen oder er könnte diesen Kontext geben, was mit dem Autor dieses Buches geschehen ist oder ja, was vorgefallen ist, damit von vornherein Transparenz da ist und man weiß, wo man es zu tun hat. Also ihm ist es sehr wichtig, den Kontext zu geben. Dann hat er gesagt, in so einem Fall kann das Buch oder die Publikation nach wie vor bedeutsam sein. Wir sehen hier die Möglichkeit zwischen der Lehre als Frucht und dem Lebenszeugnis als Frucht zu unterscheiden. Jesus selbst macht eine solche Differenzierung. In Matthäus 23, sehr interessant, in Matthäus 23, Vers 2 und 3 sagt er zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Wir sehen hier, dass Jesus selbst die biblische Lehre der Pharisäer anerkennt und sie gutheißt. Die Taten oder manche ihrer Traditionen, die davon abweichen, diese nicht. Und da gibt es diese Differenzierung. Es ist also angebracht, eine Lehre für sich inhaltlich zu prüfen und sie zu übernehmen, wenn sie der biblischen Botschaft entspricht. In dem Fall ist das Wort oder die Lehre die gute Frucht. Das gilt selbst dann, wenn das Lebenszeugnis eine andere Sprache spricht. In dem Fall ist die Tat eine schlechte Frucht. Da es uns Menschen allerdings schwer fällt, zwischen der Botschaft und dem Botschafter zu unterscheiden, ist diese Vorsicht, die Josh McDowell vertritt, meines Erachtens angemessen. Der Inhalt der Botschaft kann jedoch gleichzeitig wahr sein. Vierte Frage. War Ravi Zacharias ein falscher Prophet? Sofern die Lehre von Zacharias der biblischen Botschaft entspricht, und das müsste im Einzelfall angeschaut werden, ist die Lehre nicht als falsche Prophetie zu bewerten, sofern sie der biblischen Botschaft entspricht. Das ist das Kriterium. Wenn ich Jesus hier in Matthäus 7 recht verstehe, gilt es in solchem Fall, die Lehre an sich zu prüfen. Ist das gute oder schlechte Frucht? Und diese dann entweder anzunehmen oder zu verwerfen. Das moralische Versagen des Botschafters ist zwar schlechte Frucht und schädigt das christliche Zeugnis, mindert aber nicht die Wahrheit der Botschaft. Vielleicht wirkt das Ganze jetzt recht kompliziert. Ich möchte auf keinen Fall entmutigen. Vielmehr ist es mein Anliegen, dass wir unserer oftmals komplexen Realität ins Auge schauen. Die Bibel verschweigt nicht, dass die Unterscheidung zwischen guter und schlechter Frucht oft mühsam ist. In dem Brief an die Hebräer wird genau dies unterstrichen. Wir lesen in Hebräer 5, Vers 14. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Nochmals, die feste Speise ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Übung und Schulung ist auch Arbeit und Mühe. Das klingt so nach Schule, das erinnert so an Hausaufgaben und so weiter. Ja, es ist mit Arbeit verbunden. Aber die Reife, die dadurch entsteht, ist kostbarer als Gold. Die feste Speise ist für die Gereiften. Diese Reife, diese Gewissheit, die da entsteht, in der Verbindung mit dem edlen Weinstock geborgen zu sein, das ist es, diese Geborgenheit, die wertvoller ist als jedes materielle Gut. Und diese Geborgenheit, diese Gewissheit trägt uns dann, egal wie die Wetterlage im Garten ist. Bei allen Herausforderungen unserer Zeit dürfen wir getrost und mutig nach vorn blicken. Denn wenn wir mit Christus verbunden sind, wird er uns Stück für Stück seine Erkenntnis lehren, so dass wir uns vor den falschen Propheten nicht fürchten müssen. Darum, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist vollkommen gut. Du möchtest uns befähigen, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Danke, dass du uns befähigst. Dafür sind wir auf die konstante Verbindung mit dir angewiesen. Lass uns wachsen in der Erkenntnis deiner Wahrheit, auf dass wir gute und schlechte Früchte unterscheiden lernen. Danke, dass wir nicht fehlerlos sein müssen. Danke, dass wir als Bäume oder als Reben in deinem Garten immer wieder vom Gärtner persönlich gereinigt werden. Fahre fort mit diesem Werk, auf das unser Leben viele gute Früchte hervorbringen, die dich verherrlichen und unseren Mitmenschen dienen. Amen.